NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. August 1920. Der Geburtstag des amerikanischen Saxophonisten Charlie Parker.
Er konnte Musik in allem um sich herum hören. Im vorbeifahrenden Auto auf dem Highway, im Wind, der durch die Bäume bläst, einem Mädchen, das auf der Tanzfläche vorbeigeht. Eine kleine Bewegung nur, ein Gesichtsausdruck. Das alles konnte ihm eine Idee für etwas liefern, was er dann in seinem Solo spielte.
So hat der Kontrabassist Gene Rainey den Altsaxophonisten Charlie Parker erlebt. Und Charles Mingus, ebenfalls Bassist, ging noch einen Schritt weiter. Er sagte, wenn Charlie Parker beim Spielen an eine Frau dachte, habe man gehört, welche Farbe ihr Kleid hat. Parker selbst stellte in einem Interview klar, dass das, was ein Musiker spielt, aus Erinnerungen und Gefühlen bestehe.
They're just experiences, the way he feels, the beauty of the weather. A nice look of a mountain, maybe a nice fresh cool breath of air.
Charlie Parker war ein Mann der Extreme. Wie kaum ein anderer hat er den Jazz im 20. Jahrhundert geprägt. Der Altsaxophonist definierte das Vokabular des Jazz völlig neu, sagt der Parker-Biograf Wolfram Knauer.
Ohne Parker würden viele Musiker heute wahrscheinlich anders spielen.
Parkers Privatleben hingegen war bestimmt durch die Abhängigkeit von Alkohol und Heroin. Wie viele andere Jazzmusiker seiner Zeit kriegte er seine Sucht nicht in den Griff. Dennoch war Bird, wie er meist genannt wurde, Vorbild und Inspiration für viele Jazzmusiker, den Altsaxophonisten Phil Woods zum Beispiel.
There's no words to describe what Bird did. Listen to the records and just go, wow!
Schon sein Tempo war atemberaubend. Saxophonisten hätten bis dahin eher wie Jimmy Dorsey gespielt, erinnerte sich Altsaxophonist James Moody. Parker aber habe rhythmisch wie harmonisch neue Maßstäbe gesetzt.
Saxophone players used to play like Jimmy Dorsey. But Charlie Parker would be about deep, deep, rhythmically, harmonically. I mean, he was bad.
Geboren wurde Charles Parker Jr. am 29. August 1920 in Kansas City. Er war erst 9 Jahre alt, als sich seine Eltern trennten. Während der Highschool spielte er in der schuleigenen Band Tenorhorn und Klarinette. Erst nachdem er die Schule verlassen hatte, wechselte er zum Altsaxophon. Schon mit 15 Jahren verdiente er sein Geld als Musiker. Ganz in der Nähe des Vergnügungsviertels in Kansas City ist Charlie Parker aufgewachsen. Vor allem das Glücksspiel unter Kontrolle des organisierten Verbrechens florierte in der Stadt. Die Nachtclubs, Bars, Revue-Theater und Tanzsäle boten Musikern viele Auftrittsmöglichkeiten. Parker sammelte seine Erfahrungen im sogenannten House of Swing, dem Reno Club. Dort traten regelmäßig die Musiker der Count Basie Big Band auf. Den Count Basie-Musikern war Charlie Parker allerdings noch nicht gewachsen. Als er bei einem sogenannten Cutting-Contest mit ihnen in einer völlig falschen Tonart spielte, warf Schlagzeuger Joe Jones eins seiner Becken nach ihm. Das Publikum lachte und Charlie Parker zog blamiert von dannen. Allerdings nahm er diese Schmach als Herausforderung und übte so viel er konnte.
I put quite a bit of study into the horn. I used to put in at least 11 to 15 hours a day.
Seine Disziplin sollte sich auszahlen. Zunehmend wurde Charlie Parker für Auftritte gebucht. Bei einer der Fahrten zu einem weiter entfernten Konzert im November 1936 geriet der Wagen der Band auf der vereisten Straße ins Schleudern und überschlug sich. Einer der Insassen starb. Parker musste mit 3 gebrochenen Rippen und einer Fraktur seiner Wirbelsäule ins Krankenhaus. Gegen die Schmerzen erhielt er Morphium. Der Beginn seiner lebenslangen Sucht als Folge des Unfalls, vermutet der Parker-Biograf Gary Giddens.
For him to become involved with heroin as a consequence of the morphine and the incredible pain that he was in for months, maybe longer, is pretty much the decisive cause.
Mit dem Geld, das Charlie Parker von der Unfallversicherung erhielt, konnte er sich ein gutes, neues Saxophon kaufen. Mit 18 reiste der junge Musiker erstmals nach New York. Tagsüber arbeitete er als Tellerwäscher in einem Restaurant. Nachts probierte er bei Sessions mit befreundeten Musikern seine Ideen aus. Das Stück Cherokee habe er damals zum ersten Mal so spielen können, wie er es immer schon im Ohr hatte. Ende 1939 musste Charlie Parker noch einmal zurück nach Kansas City. Sein Vater war gestorben, nachdem eine Freundin ihn aus Eifersucht mit einem Messer verletzt hatte. Dort spielte Parker wieder in der Band des Pianisten Jay McShann. Diese Big Band brachte Charlie Parker auf einer Tournee wieder nach New York in den Savoy Ballroom.
One of America's most famous dancing places, way up in Harlem in New York City. The name of the leader and the owner and director of the band is Jay McShann.
Etwa 3 Jahre lang spielte Charlie Parker in der Band Jay McShanns. Dann aber schmiss der Bandleader ihn raus. Zu oft war er zu spät oder gar nicht zum Auftritt erschienen, hatte auf der Bühne keine Schuhe an oder sah einfach heruntergekommen aus. Die Heroinsucht forderte ihren Tribut. In New York traf Parker mit dem virtuosen Trompeter Dizzy Gillespie einen Gleichgesinnten. Bei den After-Hour-Sessions in Monroe's Uptown House oder in Mintons Playhouse in Harlem probierten sie neue Ideen aus, experimentierten mit der melodischen, harmonischen und rhythmischen Weiterentwicklung des Jazz, meist weit nach Mitternacht.
My style developed rapidly after meeting Charlie Parker.
Mit ihren rasend schnell gespielten Themen beeindruckten Bird und Dizzy ihre Kollegen ebenso wie das Publikum. Nach und nach gaben sie der Swing-Musik eine neue Richtung. Aufnahmen aus dieser Zeit gibt es leider so gut wie keine, denn ein Streik der Musikergewerkschaft sorgte 1942 für ein fast 2 Jahre dauerndes Aufnahmeverbot. Unter dem Namen Dizzy Gillespies sind erst Anfang 1945 die ersten Bebop-Klassiker der Jazzgeschichte veröffentlicht worden. Den Auftritt des Quintetts einige Monate später in der New Yorker Town Hall kündigte der Radio-DJ Symphony Sid Torrin an. Er war sich aber nicht ganz sicher, ob Charlie Parker überhaupt da sei. So unzuverlässig war der Saxophonist.
We're gonna start off with Dizzy Gillespie and his quintet, featuring Charlie Parker. So I don't know where the Charlie is. And right now, here they are, the boys, doing bebop.
Bebop heißt nicht nur dieses Stück, sondern auch der neue Stil, den Charlie Parker und Dizzy Gillespie spielten. Auch wenn sie ihn selbst lieber als moderne Musik bezeichneten. Den Ursprung des Begriffs Bebop vermutete Gillespie in den Silben, die sie benutzten, wenn sie sich ihre Themen vorsangen.
It did sound like that. The phrases mostly ended in that expression.
Den Gästen in den Jazzclubs kam der neue Stil wie eine Revolution vor, schon weil es kaum Schallplatten mit Bebop-Aufnahmen gab. Aber tatsächlich ist der Bebop nach und nach entstanden. Immer wieder haben sich Musiker wie Gillespie, Parker und andere getroffen, um gemeinsam zu überlegen, wie der Jazz sich weiterentwickeln könne. Da seien sie nicht anders gewesen als die Musiker der Swing-Ära vor ihnen, sagt der Parker-Biograf Wolfram Knauer.
Musiker wie Lester Young oder Coleman Hawkins oder Art Tatum, aus den 20er oder 30er Jahren, die experimentierten ja auch harmonisch oder rhythmisch oder mit der Form, mit Improvisation, mit Erweiterung von Harmonien, all das, was Parker dann und seine Mitstreiter auch machten. Was Parker und die Bebopper der 40er Jahre dann machten, war dieses Experimentieren zur Kunst zu erheben.
Im November 1945 nahm Charlie Parker für das Savoy-Label die ersten Stücke unter seinem eigenen Namen auf. Darunter Coco über die Akkordfolge des Standards Cherokee. Das großartigste Solo der Jazzgeschichte, schreibt Wolfram Knauer in seiner Charlie Parker-Biografie. Etwa zu dieser Zeit hatten sich die charakteristischen Merkmale des Bebop etabliert. Die Standard-Quintett-Besetzung mit Trompete, Saxophon und Rhythmusgruppe, das freiere Spiel von Kontrabass und Schlagzeug.
Die völlig anderen Themen, das Ineinanderübergehen von Komposition und Improvisation, das man im Bebop so schön hört. Die scheinbar nicht so sanglichere Faktur der Stücke. Also ein Bebop-Stück nachzusingen ist ja viel schwerer als einen Standard nachzusingen.
In den folgenden Monaten gelangen Charlie Parker bahnbrechende Aufnahmen. Allerdings konnte er sich im Studio gelegentlich kaum auf den Beinen halten. Bei der Ballade Loverman etwa kämpft er damit, durch das Stück zu kommen. Aber gerade durch dieses Ringen mit sich selbst gewinnt es an besonderer Qualität. Mehrere Jahre hintereinander wählten ihn die Jazzkritiker bei ihren Polls zum besten Altsaxophonisten. Der Vertrag mit seinem Quintett im New Yorker Club Three Deuces wurde Monat um Monat verlängert. Außerdem trat er beim Jazzfestival in Paris auf. Parker war erfolgreich, kam aber immer öfter ohne Instrument zum Auftritt und erlebte mehrere physische und psychische Zusammenbrüche. Gleichzeitig war er voller Pläne. Er suchte nach neuen musikalischen Herausforderungen, denn er interessierte sich auch für klassische Komponisten wie Igor Strawinsky und Béla Bartók. Charlie Parkers Aufnahmen mit Streichorchester sorgten für heftige Kontroversen. Zwar zählte das Stück Just Friends zu den meistverkauften seiner Karriere, einige Kritiker warfen ihm jedoch vor, dass er nicht mehr leiste, als einige Melodien zu spielen. Das allerdings sei große Kunst, fand der Saxophonist Phil Woods.
That's an art form and Bird realized that instinctively.
Besonders der Tod seiner Tochter Pree im Alter von 3 Jahren machte Charlie Parker zu schaffen. Er versuchte sogar, sich das Leben zu nehmen. Er war in einem derart desolaten Zustand, dass er nicht einmal mehr in das Birdland durfte, den Club, der nach ihm benannt war. Auf dem Weg zu einem Auftritt im März 1955 besuchte Charlie Parker noch die Baroness Panonica de Königswarter in ihrer Suite im Stanford Hotel in New York. Dort spuckte er plötzlich Blut, wollte aber nicht ins Krankenhaus. Charlie Parker starb am 12. März 1955 mit 34 Jahren an Herzversagen, verbunden mit einer Lungenentzündung und einer Leberzirrhose. Bei der Obduktion wurde sein Alter auf 50 bis 60 geschätzt. Bis heute zählt das Vokabular, das Charlie Parker entwickelt hat, zum Standard der zeitgenössischen Jazzsprache. So bewahrheitete sich, was einige Fans kurz nach seinem Tod an die Hauswände in Downtown Manhattan geschrieben hatten: Bird lives.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Mau an Charlie Parker, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.